In dieser Anti-Sommerloch-Folge geht es um viele lustige Fotografie-Themen. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist eine sommerliche Folge, die Anti-Sommerloch-Folge, weil alle anderen Podcasts streichen gefühlt die Segel, sagen, Mensch, Sommerpause, hört eh keiner. Die Leute hängen am Strand oder irgendwie bei dem heißen Wetter sind sie draußen, sind im Urlaub, die hören den Podcast ja eh nicht mehr. Machen wir mal 2 Wochen Urlaub oder einen Monat. Und ich habe mir gedacht, so Mensch, schwimmst du mal richtig gegen den Strom. Ja, du hast in der hohen Podcast-Saisonzeit kaum Folgen rausgebracht. Dann kannst du jetzt mal richtig den Gas geben und da, wo keiner die Folgen hört, mal nochmal eine Schippe rauflegen und nochmal eine lange Folge machen. Ja, und die hört ihr jetzt. Erstmal ein ganz großes Dank an all die, meine Anregungen aufgegriffen haben und mir Käsekuchen auf Instagram geschrieben haben. Hashtag Käsekuchen, ja, es zeigt mir, dass ich noch eine Handvoll Hörer habe, die auch die Folgen zu Ende hören und auch aufmerksam hören. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und dass Instagram funktioniert als Kommunikationstool. Ja, ich habe nicht allen zugeschrieben. Schöne Grüße hier an der Stelle. Es sei mir verziehen, weil ich einfach mal so ein Social Media und Kommunikationsmuffel bin und ja, versuche jetzt hier so ein paar Themen in der Folge noch aufzugreifen. So, nun zum Thema Fotografie. Fotografie verändert sich. Ja? Also das ist mir aufgefallen, weil ich mich mit älteren Fotos von mir beschäftigt habe und auch so viele ältere Fotografen immer gerne angucke und auch Berichte über sowas mir angucke, lese, Dokumentationen reinziehe. Und da ist mir wirklich aufgefallen, Mensch, Fotografie verändert sich schon sehr, sehr stark. Eine Grundthese, die Anzahl der berühmten Fotos, also die Fotos, die richtig Impact haben, die nimmt ab. Früher war Fotografie noch was Seltenes, Kostbares. Jetzt kann jeder fotografieren und das heißt, die richtigen, schockigen Zeitmoment-Fotos, die man einordnet, die nehmen ab. Auch, weil Zeitungen wahrscheinlich nicht mehr so das Mittel sind, um Informationen weiter zu verbreiten, sondern das alles über ja, Videoinhalte funktioniert. Es gibt zu dem Thema viele Begründungen, aber ändert ja nichts daran, dass halt so dieses Ding halt, dass die berühmten Fotos weniger werden, einfach mal stimmt. Mein Eindruck ist, es gibt mehr Masse statt Klasse, also sprich aka Instagram, aka Flickr oder Facebook und Snapchat und Co., da werden massenhaft Fotos rausgehauen, die technisch auch irgendwo höher sind, weil jedes bessere Handy, auf das du halt eine entsprechende Filteroption hast, produziert schon interessante Fotos, die irgendwo hübsch oder gut aussehen. Aber künstlerisch oder zeitzeugentechnisch ist das oft Humbug. Also es ist alles so ein Massending. Das ist aber so eine Zeitgeistfrage. Dieses Phänomen taucht meines Erachtens nach nicht nur in der Fotografie auf. Da merke ich es am dollsten. Nein, auch in der Musik. Es gibt viel weniger große Hits und Evergreens in der aktuellen Zeit und auch weniger Musik, die sich 50 Jahre halten wird, nach meiner Meinung, weil aktuell dominiert ja so Pop, Techno, Hip-Hop, der ziemlich gedudelt ist, also der sehr austauschbar ist und sich nicht wirklich aus der Masse hervorhebt. Das ist so alles so ein Einheitsbrei. Das ist so meine subjektive Meinung. Jetzt, klar, große Musikfreunde werden sagen, Mensch, aber die und die Band hat das rausgebracht und die Ärzte gehen wieder auf Tour und ja, gibt's vielleicht noch, aber so die breite Masse oder das generelle Gefühl ist eher, dass es so ein Masseneinheitsbrei ist und nicht unik und ähnlich in der Fotografie. Zurück zum Thema Fotografie. Was ist so das Ding, was mich da zum Nachdenken gebracht hat? Also ich meine, eine Sache, die ich immer höre und auch lese, ist so die Sache mit den Geschichten. Dieser Spruch, ich will, dass meine Fotos Geschichten erzählen. Und ja, das ist ein hoher Anspruch. Ja. Das ist so ein Punkt, wenn du es hinkriegst, dass jedes deiner Fotos Geschichten erzählt, bei der Masse, die du raushaust, ja, also entweder sind es dann halt sehr flache Geschichten oder du bist ein Genie. Ja, das widerspricht sich so ein bisschen. Und ich halte auch davon nichts, weil ein Foto, das eine Geschichte erzählt, das ist halt wirklich rar. Also das wirklich halt so prägnant einen Moment einfängt. In der Pressefotografie gibt es wirklich ganz tolle Beispiele von manchen Fotografen, die das hinbekommen haben, aber das hat auch einen Grund, warum die so populär und so bewundert werden, weil das halt echt die hohe Kunst ist. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die breite Masse an Fotografien erzählt definitiv keine Geschichte. die sollen vielleicht beeindrucken, die sollen gut aussehen, die sollen vielleicht eine Kommunikation in Gang schmeißen. Wenn du dir bei Instagram anguckst, was die Leute raushauen und sagen, hey, guck mal hier meine neue Frisur, kommentiert mal, da geht es dann nicht um Geschichten erzählen, sondern um Kommunikation. Das ist halt ein anderes Spiel. Also ein Fotograf spielt ein anderes Spiel als ein Instagrammer, der halt nur Reaktionen haben möchte. Und mit Geschichten hat das wenig zu tun. Und ja, die Realität sind halt Massenbilder. Und was ich interessant finde, sind oft auch gar nicht die Geschichten, die Bilder aussagen, sondern die Geschichten, die hinter den Bildern stehen, die damit im Zusammenhang stehen. Dass du ein Bild im Kopf hast und halt über Background-Informationen und mehr Informationen so die Entstehungsgeschichte erkennst und irgendwie erfährst, was ist vor und nach dem Foto passiert. Und das ist halt nur so eine Einordnung. Also ich meine, ein Foto soll ich halt catchen und auch große Markenfotografien catch dich halt und denkst du oft, was ist das denn für ein Moment? Und informierst du dich und bist damit drin. Also ich sehe halt ein Foto nicht als alleinigen Geschichtserzähler, sondern nur so als ein Glied in der Kette bei Reportagefotografie gerade, die halt vielleicht auch Informationen unterstreichen kann. Und ich finde, dass viele Fotos gerade von einem Spannungsverhältnis leben. Was ist mit der Situation? Was ist vorher? Was ist nachher? Und so eine gewisse Neugierde an der Momentaufnahme schaffen. Und wenn das funktioniert, dann sind es gute Fotos. Und dann kann man von Geschichte erzählen sprechen, wenn du neugierig wirst, finde ich. Bei vielen anderen Sachen ist es oft eher so ein irritiertes, oh ja, das Bild hat eine Wirkung, das Bild ist sehr schön technisch aufwendig gemacht, hart bearbeitet oder, und hat nicht diesen Neugierde- und Erzählen-Aspekt. Das finde ich jedenfalls bei vieler Fotografie, die mir jetzt so unterkommt. Ein Beispiel von einem Bereich, wo man sagen kann, ja, da ist eine bekannte Geschichte im Raum. Das sind Porträts von Sophia Loren und Jane Mansfield. Werde ich später in der Folge vielleicht nochmal ausführlich erzählen, da handle ich so ein paar alte, coole Fotos ab. Aber nur um es anzureißen, da hast du Fotos, wo Sophia Loren Jane Mansfield ganz merkwürdig auf den Ocean guckt und die sagen was aus. Aber du weißt nicht so ganz, was dahinter steht. Also ich meine, du kannst rein interpretieren, aber so die Background-Infos, die sind jetzt aktuell rausgekommen. Link zum Thema in den Shownotes. Da hat der Spiegelartikel drüber verfasst. Fand ich sehr spannend. Zurück zum Thema Massenfotografie. Viele Fotos, die heute gemacht werden, sind, glaube ich, Beschäftigungstherapie und so ein, ja, eine Übersprungshandlung. Also sprich, du holst dein Handy raus, machst ein Foto, aber du setzt dich mit der Masse an Fotos, die du machst, ja oft gar nicht mehr auseinander. Das mache ich ja auch. Also ich meine, wenn ich irgendwo hinwandere und denke so, hey, hier Foto, Videoaufnahme, wie auch immer, das ist so ein Massending und da muss man schon koordiniert dagegen steuern, weil die breite Masse, die du produzierst, kannst du gar nicht richtig auswerten. Und du musst für dich selbst halt einen Weg finden, wie du es auswertest und wie du es auch archivierst und so weiter. Hat jeder Fotograf sein eigenes Ding gefunden. Bei mir ist es so, ich überlege gerade, wie man diesen Zyklus durchbrechen kann, dass man halt nicht so ein Massenherdentier ist. Und ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, das geht wahrscheinlich gar nicht, weil das so der Zeitgeist ist. Also man macht einfach mehr Fotos. Fotos sind quasi kostenlos sozusagen mit dem Handy. Haust einfach raus und wenn was Gutes geworden ist, nimmst du es, ziehst du es raus. Also ich meine, dieser Gedanke, du musst dir erstmal so viele Gedanken machen und dann halt eine Bedeutung reinfriemeln und so weiter und dann halt großartig erzählen, was du alles dir gedacht hast bei einem Foto. Ja, das wertet ein Bild auf, aber so im Alltag, wie viele Fotos macht man? Ich meine, man fotografiert irgendwelche Sachen, irgendwelche Bedienungsanleitungen, damit man die zur Hand hat. Oder auch Schilder oder ähnliches, an was du dich erinnern willst. Also ich benutze das ja auch, wenn ich ehrlich bin, nicht nur um hochwertige Fotos zu machen, sondern auch als Gedächtnisstütze. Irgendwas fotografieren und dann irgendwie weiter bei WhatsApp schicken, das ist alltäglich und das ist so ein Massending geworden. Und da muss man, glaube ich, wirklich hart unterscheiden. Irgendwie, ich mache jetzt Fotografie Kunst oder ich mache jetzt irgendwie Instagram irgendwelchen Krams oder ja, ich nutze es als Alltagszeug. Und es ändert trotzdem nichts daran, dass halt der Blickwinkel auf Fotografie sich total ändert, weil durch dieses Alltagsverhalten, dass Fotografie so allgegenwärtig ist, dass jeder eine hochwertige Kamera in der Tasche hat in seinem Handy, wird der Wert der Fotografie generell runtergesetzt. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so der Fall, weil jetzt noch einige Leute da sind, die sich an alte Zeiten mit Film erinnern. Aber die Kids, die heute alle mit dem Handy aufwachsen und klack Foto, denen ist gar nicht bewusst, wie teuer und aufwendig das früher war und warum man auch vielleicht aus gewissen Epochen der Zeit nicht so viele tolle Fotos hatte oder nicht so viele Selfies und warum wir aus diesen Jahren und kommenden Jahren Unmengen an Bildmaterial haben, was keine Sau interessieren wird. So, jetzt die lange Vorrede, jetzt zurück zu meinem Gedankenprozess. Was kann man machen, um seine eigene Fotografie zu verbessern und nicht nur dauernd zu reagieren, also nicht nur bekloppt zu fotografieren? Meine Antwort darauf ist entschleunigen. Also zum einen sich mit den eigenen Fotos mehr auseinandersetzen. Und was ich gemacht habe oder was ich immer noch mache, ich schaue immer, was habe ich denn so vor 3, 5 oder 10 Jahren fotografiert? Was waren die Beweggründe? Was war die Technik? Warum habe ich das gemacht? Kann ich das wieder machen? Stelle ich vielleicht zum Foto mal nach? Und ein Beispiel davon, ich fange einfach mal mit der Geschichte an. Es war Frühling, Sommer, habe ich beim Umzug geholfen. Und ja, da war so ein Umzug, jemand ist umgezogen und hatte halt Deko-Kakteen, so diese kleinen, lustigen IKEA-Deko-Kakteen in der Wohnung und meinte, Mensch, meine neue Bude ist so klein, ich kann die nicht mehr mitnehmen oder die gehen bei mir nur ein. Also wir machen es jetzt so, wie der nimmt sich einen Kaktus oder die kommen in den Müll. Und ich dachte so, ey, ein Kaktus oder auch eine Pflanze einfach so wegzuschmeißen, ist doch schade. Und habe dann auch Werbung gemacht, so, hey, guck mal, ich nehme einen, nimm doch auch einen. Und dann meinte einer, nee, bei mir gehen die immer ein und ich habe keinen Talent für Kakteen. Ich dachte so, hey, du musst die doch nicht gießen, das ist auch ein Kaktus, ist doch eigentlich pflegeleicht, das funktioniert noch. Habe dann alle Leute bequatscht, hab mir so einen kleinen grünen Kaktus mitgenommen und der erste mit mir auch jahrelang x-mal umgezogen. Und zu der Zeit habe ich mit meiner ersten DSLR-Kamera experimentiert und habe halt super viele Testfotos gemacht und habe halt wirklich also massenhaft an Zeug rausgehauen und habe auch ein Foto gemacht, wo ich diesen kleinen grünen Kaktus neben drei Bierflaschen stelle und habe einen lustigen Spruch rübergehauen. Es war so also noch vor meinen Photoshop-Zeiten, ich keine Ahnung, was ich da meine Bilder editiert habe, aber das war wirklich so die Anfänge von mir und über zehn Jahre her. Und ja, das war so MySpace-Zeiten. Also sprich, ich habe dann irgendwie so einen lustigen Spruch aufgehauen, das Ding bei MySpace gestellt und gut war so, ja, Anfänge. Und bin neulich wieder auf das Foto gestoßen und habe mir gedacht, so ja, hey, so hat man damals fotografiert. Das war so, also heute denke ich mal so, naja, aber ich glaube, ich werde das Foto einfach mal bei Instagram hochladen oder auch auf meinen Blog stellen, Link in den Shownotes, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, weil es ist kein tolles Foto oder so, aber das waren so die ersten Spielereien und der Kaktus war halt so groß wie eine Bierflasche. Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen. Den Kaktus gibt es immer noch. Der ist mit mir x-mal umgezogen. Der ist riesig geworden. Ich werde auch mal ein aktuelles Kaktusfoto daneben stellen. Und ja, so Zeiten verändern sich und man kann halt Sachen abläuft, fotografiert oder hätte ich halt den Kaktus regelmäßig fotografiert, hätte man so eine Kette machen können. Aber ja, habe ich halt nicht. War nur ein Bild, eine Idee und waren Schnappschüsse. Was ich jetzt damit sagen will oder worauf ich hinaus anwandern möchte, ist, man kann mit Fotografie sehr gut Zustände und Veränderungen und so Zeiten einfangen, braucht aber auf jeden Fall auch mal eine andere Einordnung, damit das funktioniert. Weil wenn man jetzt nicht wissen würde, wenn ich nicht sage, das eine Foto ist von 2006, anderes von 2019 und ich stelle zwei Fotos von einem Kaktus nebeneinander, dann würde keiner denken, ja, was ist denn das damit? Und ähnlich ist das halt mit vielen Kunstsachen. Man kann das nutzen, um super gute Reihen von Selbstporträts oder Orten, Pflanzen, Tieren zu machen, wie sie sich verändern. Kleiner Hundewelpe, irgendwie alter Hund und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man wirklich mal sich mit den letzten Fotos der 3 bis 10 Jahre auseinandersetzt und zurückdenkt, was hat man fotografiert, kann man so ein Thema nochmal wiederholen? Kann man das nochmal irgendwie irgendwas entgegenstellen? Kann man zum Beispiel sagen, so Mensch, ich fotografiere denselben Ort nochmal, wo ich fotografiert habe, nur halt zu einer anderen Jahreszeit. Ja? Modelle im Schwimmbad im Winter, Modelle im Schwimmbad im Sommer. Ja, im Winter wird es unangenehm, ist schon klar. Und solche Thematiken, das heißt, man kann da eine Menge mit arbeiten und ich finde, das wird, wenn du nur reagierst und nur massenhaft aktuelle Bilder raushaust, wird sowas nicht gemacht. Und das finde ich schade. Klar, es gibt jede Menge so Themen, die mit Zeitrafferaufnahmen arbeiten, also jeden Tag ein Selfie und dann legt man die zusammen und hat dann halt so ein cooles Video, was man zusammenschneidet und sieht halt, wie die Leute älter werden oder an anderen Orten sind. Also da gibt es ja ganz viele Sachen davon. Also mir fällt ein Video ein von einem Deutschen, der hat das Buch geschrieben, The Longest Way, und der hat sich jeden Tag fotografiert und ist 4600 Kilometer von Beijing nach irgendwo, ja, durch die Wüste nach China gewandert, also 4600 Kilometer quer durch China, und hat das auch teilweise fotografisch und videotechnisch festgehalten. Es gibt da so ein lustiges Video, The Longest Way, Link dazu in den Shownotes, auch Link zu seinem Buch, also er hat ein Buch darüber geschrieben, wo er seine Erlebnisse so ein bisschen beschreibt. Wer sich für China und Reisethemen interessiert, der, für die ist vielleicht das Buch mal was, ich habe mal reingelesen, fand ich nicht so mega gut, ich fand es interessant, einen interessanten Ansatz, aber ich hab da nicht so die China-Nähe. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr da näher dran ist, für den ist es wahrscheinlich super spannend. Aber fällt mir gerade ein, also Link dazu in den Shownotes. Und da kann man sowas halt gut sehen. Und wenn man sowas für einen längeren Zeitraum macht, gibt es ganz viele Projekte. Das ist schon spannend. Ja, also vielleicht mal ein Foto nachstellen, mein Tipp, sich mit den alten Fotos auseinandersetzen. Und generell, was für mich auch noch so ein Punkt ist, wo mir aufgefallen ist, das muss ich wieder mehr machen, Fotos mehr ausdrucken. Habe ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Ich habe irgendwie jetzt recherchiert und Sachen zusammengestellt, die ich an die Wand bringen will. Fotos müssen an die Wand oder auf dem Bildband. Und das reine Produzieren fürs Internet, das macht die Fotos tot, weil einmal Strom aus, keine Fotos mehr. Ja? Übertrieben gesagt. Ich will jetzt keine Panik machen, aber ich sage halt nur, die Bildwirkung ist eine andere und auch die Freude. Ja, das sind so die Gedanken, die mich plagen zur Fotografie und zur aktuellen Fotografie. Was sind jetzt so die Folgen davon, wenn ich mehr Fotos drucke? Also zum einen halt, es gibt höhere Kosten, es gibt weniger Feedback Also keine Instagram-Reaktion, keine Likes, keine irgendwas. Aber ich denke, es bringt mich fotografisch weiter, weil man da einen anderen Blickwinkel drauf hat. Und zur Fotogeschichte nochmal, die ich vorhin angekündigt habe, dieses Foto von Jane Mansfield und Sophia Loren. Da verweise ich auf einen Spiegelartikel, Link dazu in den Shownotes, dass sich Sophia Loren immer geweigert hat, sich zu dem Foto zu äußern. Also es war so eine Situation, ein Abendessen in Hollywood und Sophia Loren war gerade als junge Schauspielerin in Hollywood. Und Jane Mansfield ist mit so einem extrem weit ausgeschnittenen Dekolleté aufgetaucht und ja, sie hat eine große Oberweite und war so eine Art Busenwunder damals und die zeigt man auch einen Zacken Brüder noch in den 60er Jahren. Und Sophia Loren guckt da wirklich mit ganz spitzem, irritierten Auge auf Jane Mansfield und sie hat dann jetzt im Interview gesagt, so mit über 80, so naja, sie hatte einfach Angst und dachte irgendwie, ihr Busen explodiert oder ihr fällt da was raus, keine Ahnung, und war da sehr eingeschüchtert. Und das ist schon sehr interessant irgendwie, weil das halt Fotos sind, die diese Hollywood-Ära auch prägen oder beschreiben und auch 50 Jahre überdauert haben. Und wenn man jetzt mal überlegt, heutzutage, wenn du heute einen Busenstar mit einem weiten Ausschnitt hast, da gibt es ja 100 Klone, 100 Kopien. Ich meine, wer hat denn die Kategorie von Jane Mansfield, Brigitte Bardot oder Marilyn Monroe? Ich meine, wer von den heutigen Starlets-Modellen oder so weiter kommt auf das Level? Wahrscheinlich niemand. Und ja, es ist so ein Ding, wo ich mir denke, viele Stilmittel werden kopiert und gehen mittlerweile unter in der heutigen Fotografie. Ja, dann eine weitere Sache. Ihr merkt schon, es ist heute eine komplette Snippet-Folge. Ich bin auf einen weiteren lustigen Spiegelartikel gestoßen. Da geht es um ein Foto. Du hast einen Kuhstall und du hast eine komplette Big Band, also ich glaube, ein Frauenorchester, die im Kuhstall spielen. Und dann war die Frage gestellt, ja, was ist da überhaupt? Wie kommt das zustande? Wie ist dieses Foto entstanden? Und ich fand ganz lustig, dass sie damals Forschung gemacht haben, wie Musik auf Nutztiere reagiert. Also sprich, kann ich die Milchproduktion durch Musik erhöhen oder hat das gesundheitliche Effekte? Und da gab es mehrere Studien. Und den Spielartikel verlinke ich auch in den Shownotes. Ein bisschen seicht gehalten, aber trotzdem war es lustig, weil da auch viele gute Tierfotografien drin sind. Also von, weiß ich nicht, einer singenden Katze mit einer singenden Frau, die am Klavier ist oder so skurrile Tierfotos, die ich ganz gut finde. Da kann ich jetzt die Brücke rüberleiten. Ich wurde in der letzten Zeit mal auf das Thema Tierfotografie angesprochen. Schöne Grüße an die Hörer an dieser Stelle. Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so ganz mein Betätigungsfeld. Ich finde Tierfotografie an sich spannend, ist aber so ein anderes Skillset, das man braucht. Und ich habe auch in meinem Leben schon viele Tiere fotografiert. Aktuell habe ich kein Haustier und deswegen ist das auch nicht mehr so als Motiv für mich präsent. Weil wenn du einen Hund oder Katze um dich rum hast, dann schießt du schon mal eher so dein Haustier, weil es was Lustiges macht. Aber ich muss sagen, Tierfotografie ist seit langem für mich nicht mehr so ein Thema. Vielleicht haue ich mal in den Blogpost ein Tierfoto von mir rein, was ich zuletzt gemacht habe. Das war Schaf in Irland, das ich geschossen habe. Da habe ich auch die Irland-Fotoregel für mich aufgestellt. Jedes Foto wird aufgewertet, wenn man ein Schaf drauf hat. Das war so meine Irland-Fotoregel Nummer 1. Also Vordergrund macht Bild gesund und noch gesünder ist es, wenn da ein Schaf drauf ist. Ja. Nehmen wir Spaß beiseite. Also zum Thema Tierfotografie kann ich nicht wirklich gute Tipps geben. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, also was ich empfehlen kann, sind die Fotoarbeiten von Elliot Erwitt. Der war Magnumfotograf und hat aber auch sehr viel in New York fotografiert in Bezug auf ja, so Central Park und irgendwie Tierhalter und ihre Tiere. Ich glaube, da gibt es auch ein oder zwei Bildbände. Ich werde mal einen Link zu dem einen Bildband machen und vielleicht auch zur Seite von Elliot Erwitt oder zu seinem Wikipedia-Eintrag. Ich glaube, der Bildband heißt Dogs oder so. Und er hat halt immer so Menschen und Hunde fotografiert in einer interessanten Art und Weise. Und das finde ich eine spannende Herangehensweise, die sehr Porträtfotografie-lastig ist, also sehr Streetfotografie-lastig auch. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, so als Anregung. Und ein weiterer Tipp, ich fand eine Fotografin immer ganz interessant, die heißt Wiebke Haas, die ist so im Bereich Tierfotografie, Pferdefotografie tätig. Ich link zu ihr mal in den Shownotes und auch mal zu einzelnen Bildbänden. Die hat, glaube ich, Kalender und Bildbände rausgebracht über Pferdefotografie und das ist alles sehr, ja, sehr edel, sehr schön. Ist nicht so ganz mein Ding, aber auf jeden Fall interessant. Also kann man sich mal geben, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzen will. Und ja, das ist so meine Antwort. Ich wollte jetzt die Frage nicht unbeantwortet lassen. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. Aber Tierfotografie ist nicht so ganz mein Thema. Habe ich früher gemacht, so die typischen Haustiere immer fotografiert. Aber in letzter Zeit hat das bei mir abgenommen. Ja, noch ein weiteres Thema möchte ich anreißen. Heute wird die Folge der vielen Themen, die nicht zueinander passen. Es geht um Patreon. Ich habe ja schon ein paar Mal hier über Patreon berichtet, dass es eine sehr gute Crowdfunding-Community-Plattform ist und einige Vorteile hat, wenn man halt solche Sachen wie Podcasts oder dauerhafte Sachen macht und nicht einzelne Produkte verkauft. Und ich habe meine Patreon-Seite wieder ein bisschen umgestellt, ein bisschen rumgespielt, ein bisschen weitergebastelt. Ich finde die Plattform sehr, sehr gut und man kann damit auch gezielte Postings, also wirklich planen und auch eine Gruppe von Leuten unterhalten, informieren. Also für mich macht es jetzt nicht wirklich Sinn, weil meine kleine Gruppe hier von euch, 300 Zuhörern, danke fürs Zuhören, die ich anspreche, die werden auf so einer Plattform wahrscheinlich nicht viel irgendwie ja, Anklang finden, sage ich mal so. Oder andersrum, wenn man das nutzen will, braucht man halt schon eine viel, viel größere Reichweite oder muss halt viel, viel mehr Sachen machen, die für Leute relevant sind. Und ich teste die Plattform aber, weil ich mich ja mit solchen Sachen auseinandersetze und es auch interessant finde. Und ich finde das sehr gut. Und ich habe mir auch überlegt, so Mensch, welche Inhalte kann ich denn da hochladen? Ich habe mir vorgenommen, da trotzdem das wahrscheinlich keine Resonanz finden wird, Inhalte hochzuladen und einige frei verfügbar zu machen, einige halt unter diesen Patreon-Deckmantel stecken. Das ist halt so eine Paywall, eine Bezahlplattform, wo du dann, ich glaube, einen Minimumbeitrag von $1 oder $2 zahlen musst. Ich weiß nicht, wo das Limit ist. Ich habe es auf $2 gesetzt, weil sonst bekommst du irgend so eine komische Summe. Und dann können halt die Leute, die da bezahlt haben, sich alle Inhalte reinziehen. Und meistens ist so mein Eindruck, dass wenn die Leute was haben, es gibt zum Beispiel einen Fotografen, Corvin Prescott, der macht sehr viel Akt- und Landschaftsfotografie. Link zu ihm in den Shownotes und reist um die Welt und fotografiert dann halt an schönen Orten ja, nackte Frauen. So Instagram nur halt ohne Zensur. Und der hat halt dann einen sehr gut funktionierenden Patreon-Account und sagt halt, Mensch, wenn ihr euch da eintragt, könnt ihr auf alle meine Fotos zugreifen. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, die Leute machen das halt einmal und ja, ziehen sich die Fotos rein oder setzen sich mit ihm auseinander. Er produziert auch immer mehr und mehr und mehr. Deswegen ist das so eine Sache, bei dem funktioniert das über die Inhalte. Bei vielen anderen funktioniert das, glaube ich, nicht über die Inhalte, sondern eher über den Support-Gedanken. Das heißt, ein anderes Beispiel, Orkenspalter TV, das ist ein Fantasy-Magazin, das macht so Fantasy- und Rollenspielthemen und so Science-Fiction-Literatur, so ganz, ganz viele Sachen, die so ein bisschen nerdlastig sind. Ich hatte die hier schon mal erwähnt, ich finde die nämlich sehr gut, weil die haben eine interessante Community aufgebaut. Also es ist so ein wirkliches Nischenthema, was auch so mit ganz kleinen Verlagen zu tun hat, die dann auch mal pleite gehen. Und das ist wirklich nicht groß und auch, glaube ich, nicht massentauglich. Die haben es aber geschafft, ihre Leute zu binden, weil die wirklich gute Arbeit machen und haben eine Patreon-Seite, die auch gute Inhalte bietet und auch halt irgendwie viele Nutzer hat, viele Patrons. Und machen das da aber so, dass die halt den Leuten so einen Bonus-Mehrwert geben, den sie wahrscheinlich so auch hätten. Also du hast dann, glaube ich, Zugang zu einem Discord-Server, du hast dann irgendwie, wirst du speziellen Fantreffen eingeladen oder Verlosungen bekommst ein bisschen mehr. Die Kerninhalte, aber dieses Magazin, das ist immer noch quasi kostenlos auf YouTube einsichtbar oder auch irgendwie im Stream. Und daran gehen sie halt nicht. Also die machen halt noch ein bisschen mehr für die Patrons und sagen aber auch so, Mensch, wir freuen uns über eure Unterstützung und nutzen das sehr gut als Kommunikationsplattform. Ich habe die halt verfolgt, um auch zu gucken, was deren Geheimnis ist. Und die Kommunikation von den Leuten ist sehr, sehr gut und auch sehr informativ. Und das ist auf jeden Fall eine gute Art, mit Patreon umzugehen. Was sie zum Beispiel auch machen, die produzieren jedes Jahr so einen Fantasy-Kalender, der so ein paar ja, Erotik- oder Aktmotive auch manchmal enthält. War als Witz gedacht, aber ja, jetzt setzen sie es um und das Ding ist immer ausverkauft. Ich habe dieses Jahr einen erhalten. Ich muss sagen, die fotografische Produktion ist ausbaufähig, ja. Das ist jetzt nicht so von Top-Fotografen fotografiert, sondern halt eher so dieser authentische Gedanke. Also sprich so, hey, guck mal, wir sind hier auf der Con und hier und dieses und jenes. Das ist schon gut, aber da kann man fotografisch wahrscheinlich noch was drehen und deswegen haben die zum Beispiel auch mal aufgerufen, um Fotografinnen, die halt dieses Fantasy-Thema bedienen, sich mal da zu melden. Also wenn ihr jetzt hier sagt so, hey, ich bin eine Fotografin und ich bediene Fantasy und ich mache so Fotos, dann kontaktiert die doch mal. Also Orkenspalter.tv, Link in den Shownotes. Vielleicht suchen die noch Fotografen für den Kalender, also für 2020. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich werde es mal halt in den Shownotes packen. Jedenfalls machen die das sehr gut, weil halt die Mischung bei denen stimmt und die nicht nur mit mehr Inhalten arbeiten. Weil diese Sache bei Corvin Prescott ist halt so, da ist so dieses Friss- oder Stirb-Prinzip. Das heißt, er sagt so, hey, hier, kauft mein Bildband, so im übertragenen Sinne, oder hier, guckt euch die Bilder hier an, weil ich packe die sonst wo nirgendwo online, so. Ja. Und das sind so die beiden Ebenen, die es halt gibt, wie man Patreon nutzen kann, nach meinem aktuellen Stand. Entweder du siehst es als Spendensystem, also sprich, du setzt auf weniger Mehrwert, aber mehr auf so diesen persönlichen Dankesaspekt, nach dem Motto, hey, cool, dass ihr mich unterstützt und davon kann ich mir vielleicht mal eine Ladung Sprit holen und dann irgendwo hinfahren oder kann dann Fotoprojekte finanzieren oder auch mal einen Interviewgast irgendwie ranholen, der irgendwie tendenziell weiter weg ist oder so. Oder du lieferst knallharten Mehrwert, also sprich, du sagst halt, das Ding ist ein Absatzkanal für meine Kunst. Ich hau hier exklusive Fotos drauf und die gibt es sonst nirgendwo und wenn du die sehen willst, dann nur bitte hier. Und man kann Sachen auch ab 18 schalten. Also ich habe jetzt damit experimentiert und habe jetzt meinen Patreon-Account auf ab 18 geschaltet. Aktuell sind da wirklich nur ja, so ein paar Sachen drauf, die ich eingelesen habe. Ich werde da vielleicht auch noch ein paar Snippet-Folgen von Footminuten hochpacken, die ich nicht online gestellt habe, weil ich die Folge doof fand oder weil ich das halt nicht unterhaltsam fand, weil ich da gedacht habe, so nee, das will ich jetzt nicht über iTunes und Spotify jagen. Vielleicht will ich das so ein bisschen da recyceln. Ich werde auch viele Fotos hochstellen, für die ich sonst keinen Platz habe, weil ich habe nicht so viel Aktfotografie gemacht, wenn ich ehrlich bin, aber über die Jahre dann doch schon mal regelmäßig irgendwie irgendwann, weil die Frage immer ankommt oder immer Leute sagen so, hey, ich würde dieses und jenes und du machst ja nur Porträtfotografie, aber ich hatte neulich zum Beispiel mit einem Pärchen ein Fotoshooting, schöne Grüße an diese Seite, und die Fotos, die kann man natürlich auch alle bei Instagram oder ja, Facebook raufhauen und zensieren, aber das wird dir nicht gerecht. Ja, das finde ich immer so ein bisschen schade und deswegen habe ich mir gedacht, so Mensch, ich stelle meinen Patreon-Account jetzt auch ab 18 und werde vielleicht so ein paar Fine Art Nude-Fotografie-Sachen da hochstellen. Ja, es gibt auch andere Plattformen, also zum Beispiel eine Plattform, auf der ich auch bin, aber nicht so aktiv bin. 500 Pixel könnte man machen, aber da finde ich die Plattform auch so ein bisschen eingeschränkt. Also es gibt auch Plattformen für solche Sachen, klar, aber 500 Pixel, ich habe ja mal einen Artikel dazu geschrieben, wie man sich da hochvoten kann und wie man sich hackt, und Link dazu mal in die Shownotes, wer wissen will, wie man irgendwie mehr Votes bei 500 Pixel kriegt. Es ist so ein bisschen, ich mag den kommerziellen Aspekt von der Plattform nicht, und ich mag auch Guru-Shoots, die mit dem Wettbewerben agieren, auch nicht so. Es gibt so mehrere Plattformen, die freier sind, aber da muss ich sagen, ist halt dieses Patreon-Ding, was sich über die Leute finanziert, die viele Zuhörer, Zuschauer oder viele Nutzer haben, also die Stars, und alle anderen das auch kostenlos nutzen können oder halt vielleicht Minimalgeld abgreifen, finde ich eine ganz gute Sache, weil das halt völlig frei ist. Also die legen dir halt keine Schranken mit Inhalten vor, und es ist jetzt auch nicht nur reines Fotoforum. Also ich finde die Methode und dieses Patreon-Ding ganz gut. Link zu meinem Patreon-Account und den anderen Patreon-Accounts, die ich angesprochen habe, in den Shownotes. Ihr könnt ja bei mir mal vorbeischauen oder mir ein Feedback hinterlassen, was ihr von der Plattform haltet. Ich finde es jedenfalls einen spannenden Ansatz, wenn du ein Künstler bist, der regelmäßig Inhalte produziert und eine Community aufbauen will und Support haben möchte. So, dann jetzt nochmal ein kleines Abschlussthema. Das ist jetzt wieder so ein kritischer Gedanke. Ihr merkt schon, das ist heute eine wirre Hickhack-Folge. Ein kritischer Gedanke zum Thema Umwelt. Und ja, bei der Europawahl haben ja die Grünen gut abgeschnitten. Und dieses Rezo-Video prangert ja auch an, dass man quasi nicht so umweltbewusst lebt oder beziehungsweise die ganzen CO2-Sachen alle nicht so gut sind. Und da muss man vielleicht auch mal bei sich selbst anfangen. Also ich finde es immer doof, wenn man irgendwie sich selbst übertrieben einschneidet. Nach dem Motto, ich opfere mich für die ganze Welt und die ganze Welt macht Müll. Nee. Aber ich finde es gut, wenn man Projekte unterstützt oder auch mal umdenkt und sagt, so Mensch, ich kann ja vielleicht was anderes nutzen. Gibt ja andere Alternativen. Und gerade beim Thema grüne IT, gerade bei dem Thema Smartphone, bin ich so ein bisschen am Rumgrummeln. Ja? Ich bin nicht so der Smartphone-Fan. Ja? Ich habe auch eins, klar, und alle paar Jahre gehen die Dinger hops oder werden langsam oder der Akku ist kaputt und dann muss man die einchecken oder wie auch immer. Und die neuesten Dinger sind alle verschweißt. Das heißt, selbst wenn du dir halt so ein Huawei-Günstig-Ding holst, was ich habe, Link zu meinem Smartphone in den Shownotes, oder halt ein teures iPhone oder was auch immer, das ist alles eine Riesensauerei, weil die Rohstoffe werden halt oft zu nicht guten Bedingungen abgebaut, die werden nicht gut verarbeitet, die Dinger. Das ist eher mal so auf günstig und Massenkonsum gedacht, und auch manche Akteure arbeiten wohl mit Mitteln, dass sie sagen, hey, wir hauen da ein Update drauf und dann wird dein ganzes Phone langsamer und dann musst du dir ein neues kaufen, weil du genervt davon bist. Und die Sache ist halt so ein bisschen bäh. Es gibt jetzt Alternativen. Es gibt zum Beispiel Fairphone, was seit einer Weile auf dem Markt ist. Das ist, glaube ich, von Niederländern produziert. Und jetzt gibt es das Shiftphone. Das ist von zwei deutschen Akteuren produziert. Link zu einem Artikel von denen in den Shownotes und auch Link zu Shiftphone. Was sind die Vorteile von dem? Also zum einen, erstmal der ganz klare Nachteil, das Ding ist im Verhältnis nicht so günstig wie andere günstige Telefone, ja. Dafür ist es aber unter fairen Bedingungen produziert. Alle Teile sind austauschbar. Das heißt, du hast nicht dieses Verschweißte. Du kannst das Ding aufschrauben, kannst sagen, ich nehme den Akku raus oder ich tausche die Kamera aus. Das heißt, das Ding ist in einzelne Modelle zerlegbar. Also was für Bastler, jemand, der so einen Raspberry Pi mag, und ich bin großer Raspberry Pi-Fan, der wird auch auf jeden Fall mit dem Shiftphone sich anfreunden können, denke ich mir mal. Es gibt einen Recycle-Fund auf das Ding. Das heißt, du sagst, Mensch, ich zahle für mein Telefon 23 Euro mehr. Und wenn ich das dann zurückschicke an die Fairphone-Jungs, wenn ich es nicht mehr brauche, wenn ich sage, so, okay, ist kaputt, wie auch immer, ich will es gar nicht mehr, ich hole mir jetzt doch ein iPhone wieder, dann kriege ich 23 Euro zurück. Und der Gedanke an ein Elektrogeräte-Fund, bei Flaschen ist es ja auch üblich oder bei anderen Sachen, er macht Sinn, weil wie kompliziert ist so ein Elektrogerät und wie erbärmlich behandelt man das, ja? Wie viel Technik und Energie steckt da drin und irgendwie so neues Handy schmeißt man rum und ist so, ja, ist ja nur so ein Gegenstand, so nach dem Motto. Und muss sagen, ich freunde mich jetzt mit dem Shift-Phone an. Ich brauche aktuell kein neues Smartphone, kein neues Handy. Das ist aber alles nur eine Frage der Zeit. Und jetzt sind diese Alternativen im Kommen und ich glaube, mein nächstes Smartphone wird so ein Ding werden, auch wenn es ein bisschen teurer ist, hält dafür länger. Und was auch ganz gut ist, oder was ich ganz gut finde, das ist wahrscheinlich modular upgradebar. Also den einzigen wirklichen Haken, den ich gehört habe, ist, die Kamera ist nicht so gut im Verhältnis. Ja, das ist so ein Punkt, gut, wer jetzt auf eine richtig gute Kamera Wert legt, greift vielleicht zum anderen Smartphone, aber dieser Umweltaspekt, der hat mich gecatcht und ja, ich glaube, das nächste von mir wird ein etwas teureres Shift-Phone werden. Gerade auch unter dem Aspekt dieses Huawei-Skandals, wo die Amerikaner meinten, so Mensch, hier Spionage und Google darf nicht mehr updaten, hast du nicht gesehen. Ja, also wer im Riso-Gedanken mal irgendwie nochmal seine IT überdenken will und jetzt kurz davor steht, sich ein neues Smartphone zu holen, checkt mal Shift-Phone aus, Link zur Webseite von den Leuten in den Shownotes. Die Smartphones werden auch nur so produziert, dass du bestellst eins und dann wird es für dich produziert. Das heißt, die haben keine Massenvorproduktion, die sind so kleine Stückzahlen ausgelegt. Ich glaube, die haben 35.000 Stück verkauft oder so. Also eine kleine deutsche Firma. Und sie produzieren auch in China, aber zu fairen Löhnen und fairen Arbeitsbedingungen. Also das ist schon, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, Link zu Fairphone und Shift-Phone und so weiter in den Shownotes. Das sind zwei verschiedene Firmen. Aber die Grundidee ist die gleiche. Ja, das ist nochmal so eine Sache, um vielleicht hier den Weltverbesserungsgedanken nochmal anzusprechen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und kommt gut durch die Sommerpause der anderen Podcasts. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.